Hirte. Ich will uns eine kleine Geschichte erzählen aus einer anderen Zeit, nämlich eine ganz moderne Geschichte über einen Hirten. Es passierte einmal in der Lüneburger Heide, es gibt dort große Schafherden auch und auch Hirten, die ihre Schafherden hüten. Und da kann man sich gut vorstellen, ein Hirte sitzt dort in freier Natur, bei schönem Sonnenschein, er sitzt auf einem Baumstamm, neben ihm sein Hund und er hat so den weiten Blick über seine Schafherde und über die ganze Natur. Herrliches, idyllisches Bild. Mit einem Mal kommt ein Auto angefahren, mit hohem Tempo kommt ein Porsche Cayenne S Turbo angerauscht und hält direkt vor dem Hirten. Ein Herr steigt aus diesem sportlichen Geländewagen, fein gekleidet, schicker Anzug und geht direkt auf den Hirten zu und sagt dann dem Hirten, ich weiß ganz genau, was Sie hier machen. Lassen Sie uns einen Deal abschließen. Innerhalb von 10 Sekunden sage ich Ihnen, wie viele Schafe Sie hier haben. Lassen Sie einen Deal ausmachen. Wenn ich Ihnen das innerhalb von 10 Sekunden sage, dann kriege ich eins dafür. Ne? Ein Schaf kriege ich dann dafür. Na gut, sagt der Hirte, okay, abgemacht. Kriegen Sie da. Der Geschäftsmann, der dort nach vorne kommt, zieht ein iPad aus seiner Tasche, Tablet, gibt eine Internetseite von der NASA ein, gibt die Fragestellung ein, mit einmal scannt er das Gebiet und hat dann nach 5 Sekunden das Ergebnis. Sagt, wir haben hier ganz genau 1572 Schafe. Oh, sagt der Hirte, stimmt ganz genau. 1572 Schafe. Also, gutes Geschäft gemacht, sagt dieser Geschäftsmann, dann kriege ich ein Schaf. Okay, sagt der Hirte, haben wir halt so abgemacht. Also dieser Geschäftsmann geht rum, schaut sich diese Schafe an und sucht sich das hübscheste Tier aus. Er schnappt es sich in seinen Geländewagen rein, Klappe zu, tolles Geschäft gemacht. Und er will gerade davon brausen. Da kommt noch mal der Hirte auf ihn zu und sagt, halt. Sie haben mir eben eine Frage gestellt und haben sie auch richtig beantwortet. Darf ich Ihnen auch etwas sagen? Wenn ich Ihnen sage, was Sie beruflich machen, kriege ich dann mein Tier zurück? Denkt der Geschäftsmann, das weißt du sowieso nie ganz genau, also machen wir das ab. Daraufhin der Hirte sagt, ich weiß genau, was Sie machen. Sie sind Managementberater. Und, sagt dieser Geschäftsmann, stimmt ganz genau, woher wissen Sie das denn? Und der Hirte sagt dann, das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Erstens, Sie kommen hierher, obwohl Sie niemand gerufen hat. Zweitens, Sie werfen Fragen auf, die für meine Arbeit völlig unerheblich sind. Drittens, Sie geben mir Antworten, die ich eh schon weiß. Und viertens, Sie haben keine Ahnung von dem, was ein Hirte wirklich macht. So, und jetzt geben Sie mir meinen Hund wieder. Ja, so kann das heute vielleicht gehen mit einem Hirten, der nicht so ganz, oder beziehungsweise dem Geschäftsmann, der nicht ganz genau weiß, was er zu tun hat und wie das so läuft. David war Hirte gewesen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich sehr gut auskannte bei diesem Bild vom Schafen und von den Hirten. Er wusste da Bescheid. Und er war auch jemand, der etwas wusste von der Freude. Er wusste was von der Freude im Glauben. Und darum soll das heute auch gehen. Ich muss da gerade gucken, sind wir hier korrekt? Ist das richtig? Geht aber mal einfach weiter, das ist soweit okay. Er wusste etwas über die Freude zu schreiben und das soll heute das Thema sein, Gott kennen, der Grund unserer Freude. Die Freude ist elementar in unserem Glauben. Es geht immer wieder um die Freude. Und ich glaube, gerade in unserer jetzigen Situation, wo man so den Eindruck hat, es ist so eine Glocke, so eine Dunstglocke, sowas Bedrückendes, was Beschwerendes über uns, nicht? Weiß ja keiner ganz genau, wie entwickelt sich das mit dieser Pandemie. Und in vielen Bereichen unseres Lebens sind wir irgendwo auch gelähmt. Gestern in einem Telefonat hat mir noch jemand gesagt, man hat so den Eindruck, es ist so eine bedrückende Atmosphäre über uns. Wer weiß, wie wir in diesem Jahr Weihnachten feiern werden. Wer weiß, wie wir in das Jahr 2021 gehen, wie sich alles entwickelt. Und wir sehen die Beschränkungen, die wir haben. Ja, und auch die Sorge um unsere Gesundheit, die Sorge um die Gesundheit unserer Lieben, auch die Entwicklung der Gemeinden und all diese Fragen, die ja da sind. Und darum, glaube ich, ist dieses Thema umso wichtiger, dass wir uns Gedanken darüber machen, was ist der Grund unserer Freude? Haben wir auch in dieser Zeit einen Grund, uns zu freuen? Haben wir auch in dieser Zeit einen Anlass, als fröhliche Christen mit Zuversicht und mit Mut durch diese Zeit zu gehen? Auch bei allen Fragen, die da offen sind. Die Freude wird uns im Evangelium immer wieder unterstrichen. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, das sage ich euch, damit eure Freude vollkommen sei. Das sage ich euch, dass eure Freude vollkommen sei. Paulus ruft die Gemeinden auf und sagt, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Und an anderer Stelle im 1. Thessalonicher Brief sagt der Apostel, freut euch alle Zeit. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Die Freude ist elementar in unserem Leben. Es geht um die Freude. Das heißt nicht, dass immer Sonnenschein ist, so wie an dem heutigen schönen Tag. Es ist nicht alles glänzend in unserem Leben und dennoch darf die Freude eine Grundmelodie unseres Lebens sein. Eine Grundmelodie, die unser Christsein ausmacht, wovon wir geprägt sein dürfen. Der Kirchenvater Augustinus hat einmal gesagt, wer Gott kennt, der findet Freude. Wer Gott sucht, sagt er, der findet Freude. Freude ist ja auch solch eine Frucht des Glaubens. An der Freude kann man erkennen, dass ich mit dem Herrn unterwegs bin. An der Freude wird sichtbar, dass ich als Christ mich, ja, so diese Grundlagen des Glaubens so begriffen habe und nicht nur verstandesmäßig begriffen habe, sondern ins Herz aufgenommen habe. Und das prägt mich, mein Inneres, und es gibt auch Ausstrahlung nach außen. David, haben wir eben gehört, war Hirte gewesen und er macht ja eine fantastische Geschichte, macht er ja. Er beginnt ja tatsächlich als kleiner Junge, also Teenager, Jugendlicher wahrscheinlich, der die Schafe seines Vaters Isai hütet dort in Bethlehem. Und da passiert was Außergewöhnliches. Der berühmte, der große Prophet Samuel kommt und er sucht einen aus der Familie und hat von Gott den Auftrag, gerade diesen jungen David, den jüngsten aus der Familie, zu salben und zwar zum König zu salben. Und das ist nicht nur ein ritueller Akt, sondern Gott stellt sich darauf hin, zu diesem David, gibt ihm Gelingen, Geschick. David erobert Jerusalem, macht Jerusalem zur Hauptstadt seines Königreiches. Er kann sich vieles leisten, er baut Häuser, er baut große Anwesen. Er lebt am Ende seines Lebens im Frieden mit seinen Nachbarn, regiert über ein großes Königreich. Gott stellt sich mit seinem Segen zu diesem David. Aber David weiß, dass Äußere, Geld, Besitz, Erfolg, Glück oder so etwas, ist gar nicht das Entscheidende für die Freude, sondern das alles Entscheidende ist, Gott zu kennen, Gott an die erste Stelle seines Lebens zu setzen. So, jetzt machen wir das mal weiter. Genau. Und hier sagt David in dem zweiten Vers schon gleich, ich habe gesagt zu dem Herrn, du bist ja der Herr, ich weiß von keinem Gut außer dir. Ich möchte uns 5 Gründe für die Freude heute Morgen nennen, die in diesem Psalm deutlich werden. Der erste Grund ist, Gott ist das Zentrum. Gott ist das Zentrum. Dort, wo ich Gott an die erste Stelle meines Lebens setze, da habe ich allen Grund, mich zu freuen. In einem Chorus singen wir, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Also mit anderen Worten, willst du wirklich Freude erleben, dann setze Gott an die erste Stelle. Trachte zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Was ist Zentrum? Was ist Mittelpunkt? Worum geht es eigentlich? Der Mittelpunkt im Leben, das bin nicht ich. Der Mittelpunkt im Leben, das sind auch nicht die anderen. Der Mittelpunkt, das sind auch nicht die Umstände, wie stark sie auch auf uns einfließen mögen. Im letzten 3/4 Jahr gab es nur noch ein Thema, abgesehen von den letzten 4 Tagen, wo es um Amerika ging und so weiter, aber sonst in den letzten 3/4 Jahr gab es nur noch ein Thema, eine Pandemie, die ganze Welt erfasst hat und alle Nachrichten den ganzen Tag waren davon voll. aber das ist nicht der Mittelpunkt unseres Lebens. Ein Freund von mir, Professor in der Schweiz, Stefan Schweier, hat einmal gesagt, Corona ist zwar in der Mitte der Kirche angekommen, aber Corona ist nicht die Mitte der Kirche. Die Mitte ist Jesus Christus, das Evangelium. Und das ist wahr. Die Mitte ist Jesus Christus, das Evangelium. Wenn wir als Christen uns das wieder neu bewusst machen, es geht nicht um die äußeren Umstände, es geht um die Mitte, es geht ums Zentrum, Jesus Christus. Ich fand sehr inhaltsreiche Worte bei Dietrich Bonhoeffer, der in einer Zeit lebte, die noch viel, viel schwerer war als unsere Zeit und sein persönliches Schicksal noch viel tragischer als unser Schicksal. Er hat viele gute, inhaltsreiche Worte gesagt und er sagt auch etwas über die Freude. Ich zitiere mal diese Worte, man sieht sie hier an der Wand. Bei Gott wohnt die Freude und von ihm kommt sie herab und ergreift Geist, Seele und Leib. Und wo diese Freude einen Menschen gefasst hat, dort greift sie um sich, dort reißt sie mit, dort sprengt sie verschlossene Türen. Es gibt eine Freude, die von Schmerz, Not und Angst des Herzens gar nichts weiß. Sie hat keinen Bestand, sie kann nur für Augenblicke betäuben. Die Freude Gottes ist durch die Armut der Krippe und die Not des Kreuzes gegangen. Darum ist sie unüberwindlich, unwiderleglich. Sie leugnet nicht die Not, wo sie da ist. Aber sie findet Bitten in ihr, gerade in ihr Gott. Auch in unserer Zeit. Sie bestreitet nicht die ernste Sünde, aber sie findet gerade so die Vergebung. Sie sieht dem Tod ins Auge, aber sie findet gerade in ihm das Leben. Um diese Freude, die überwunden hat, geht es. Sie allein ist glaubwürdig. Sie allein hilft und heilt. Das sind inhaltsreiche Worte über die Freude, die tiefgründig ist, die ein Fundament hat, die Basis ist, die ihren Grund in Gott selber hat, weil er das Zentrum ist. Es gibt Dinge in unserem Leben, die uns die Freude rauben. Das sind die Umstände, die auf uns einwirken und wo wir die Umstände so gerne oder so schnell zum Zentrum machen. Etwas anderes, was uns die Freude raubt, ist vielleicht auch das Vergleichen. Wir vergleichen uns mit anderen. Und David sagt, ich will nichts anderes höher stellen als Gott. Und er nennt das Götzen. Er sagt, viele Schmerzen leidet, wer fremden Göttern folgt. Ich will ihn nicht opfern. Ich nehme ihren Namen nicht auf meine Lippen. Das Vergleichen mit anderen, anderes in den Mittelpunkt stellen, das kann uns manchmal die Freude wirklich nehmen. Früher war alles besser. Schon mal gehört, ne? Oder der andere, der hat's besser als ich. Der wird bevorzugt, ich werde benachteiligt. Mir geht's dabei nicht so gut. Die anderen werden mehr beachtet als ich. Und ich, kleiner Wicht, wie geht's mir dabei? Im Mittelpunkt stehst nicht du. Im Mittelpunkt steht nicht der andere. Im Mittelpunkt stehen nicht die Umstände. Vielleicht können wir uns an dieser Stelle einen kleinen Moment auch so Gedanken darüber machen, wo wir innerlich stehen. Welche Dinge, die eine Anziehungskraft ausüben, ziehen dich von Christus weg? Welche Dinge üben auf dich eine Anziehungskraft und ziehen dich von Christus weg in deinen Gedanken und in deinem Handeln? Was raubt dir den inneren Frieden? Was nimmt dir die Freude in deinem Leben? Was hat sich zwischen dir und Christus gestellt? Was hat sich zwischen uns und Christus gestellt? Ist das ein Vergleichen? Ist das sich bedrängen lassen durch die Umstände? Ist es eine große Sehnsucht, die wir haben? Ist das vielleicht eine Liebe, eine Zuneigung, manchmal eine festgefahrene Ansicht, die uns auch die Freude rauben kann? Schau auf Jesus, er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. David freut sich also, weil er erkannt hat, Gott ist das Zentrum. Als zweites, David freut sich, weil er Gemeinschaft mit anderen Christen hat. Nun ist die Sprache hier bisschen altertümlich, ich zitiere mal nach Luther, aber wir verstehen, was gemeint ist. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. Die Heiligen, das sind die Gläubigen. Also David regt sich nicht über die Gemeinde auf. Er nimmt keinen Anstoß an den anderen Geschwistern. Er geht nicht griesgrämig in die Gemeinde, sondern er freut sich und ist dankbar über die Geschwister. Er entdeckt im Bruder, in der Schwester, kann ich Gott entdecken. Mir begegnet Christus, Jesus Christus, im Wort des Anderen. Ich verstehe das als Herausforderung. Herausforderung auch in unserer Zeit, wenn wir in die Gemeinde gehen, dass wir uns bewusst machen, wozu hat Gott die Gemeinde bestimmt? Die Gemeinde ist Gottes Volk. Die Gemeinde ist eine Rettungsinsel in dieser Zeit. Die Gemeinde hat eine himmlische Berufung. Die Gemeinde wird eines Tages vor dem Thron Gottes stehen und Jesus Christus anbeten. Da regen wir uns nicht auf. Da muss man nicht mit allem einverstanden sein, da muss man sich nicht über jeden ganz begeistert sein, aber wir freuen uns darüber, dass wir Gemeinschaft haben und wollen sie auch in dieser Zeit nutzen. Allein geht man ein, sagt man so schön, aber gemeinsam sind wir stark. Und das ist ein Wert von christlicher Gemeinschaft, dass wir immer wieder schätzen und dafür danken wollen für den Bruder und die Schwester. Vielleicht auch mal danken für den, der mir nicht so liegt. Dem ein bisschen schwierig ist oder so etwas, danke und bete für deinen Bruder, für deine Schwester. David freut sich über das Geschenk des Glaubens, für all die Gaben, die Gott gibt. Er sagt hier, der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du hältst mein Los in deinen Händen. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Das Bild von einem Los, von einem Erbteil wird hier erwähnt. Das ist uns vielleicht gar nicht so vertraut. Das geht aber zurück auf die Geschichte Israels. Als das Volk Israel durch die Wüste zog und in das gelobte Land kam, da hat Gott den Israeliten dieses ganze Land verheißen. Und es wurde den Stämmen, den 12 Stämmen Israel zugeteilt. Aber dann die ganz konkrete Einteilung. Welche Familie, welche Sippe, welchen Landstrich bekommen hat, welches Grundstück bekommen hat, das wurde durch ein Losentscheid entschieden. Kommt mehrfach im Alten Testament vor, ein Los wurde geworfen, welches Land man bekommt. Nebenbemerkung. Meine Frau und ich, wir machen uns manchmal einen kleinen Spaß. Wir schauen uns ganz gerne mal schöne Häuser an. Nur virtuell im Internet. Zum Beispiel eine schöne Villa oder so. Oder so ein Traum wäre eine schöne Finca auf Mallorca. So, nicht? Also haben wir uns vor ein paar Tagen mal, oder vor einiger Zeit mal so schön angeguckt, so im Internet, so, was für tolle Traumhäuser gibt, so, nicht? So schönes Anwesen, Swimmingpool dabei und so, nicht? Tolle Sache, nicht? Dann denken wir so, das ist natürlich überhaupt nicht leisten, ist natürlich nur virtuell und so weiter. Man müsste im Lotto gewinnen. Ne? Man müsste im Lotto gewinnen, dann könnte man sich ein bisschen was leisten. Ganz nebenbei, ich spiele kein Lotto, das lohnt sich überhaupt nicht. Allein um 6 Richtige zu bekommen, ist es eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 14 Millionen sinnlos. Da verdient nur der Finanzminister dran, aber sonst macht das keinen Sinn. Ne? Ganz klar, alles nur virtuell. Aber ich denke so, es will uns doch sagen, das, was David uns hier sagt, der Glaube ist viel, viel mehr als ein Lottogewinn. Wenn du Jesus hast, hast du mehr als den Super-Jackpot. Und das ist die Freude, die David hier zum Ausdruck bringt. Wir machen uns bewusst, was wir im Glauben haben. Wir haben die Erlösung, wir haben das Heil, wir haben eine ewige Bestimmung und eine ewige Zukunft. Und deswegen haben wir als Christen Hoffnung, Hoffnung, die wir ausstrahlen in diese Welt hinein. So viele Menschen, die Christen geworden sind, haben es als so befreiend erlebt, dass Gott ihnen neue Perspektiven schenkt. Vergebung der Schuld, Befreiung von einem schlechten Gewissen. Man lernt eine Gemeinde kennen mit Freunden, mit Menschen, die einem lieb sind und geht gemeinsam den Weg und steht nicht alleine. Was für ein großes Geschenk, das wir haben als gläubige Christen. David sagt als nächstes die Freude an der Gemeinschaft mit Gott. Er sagt hier, Vers 7, ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er steht mir zu Rechten, so wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Da Da ist ein Mensch, der von Herzen singt und von Herzen Gott lobt und seinen Dank dem Schöpfer ausdrückt und seinen Dank auch unserem Erlöser ausdrückt und sagt, ja, bei Gott habe ich es gut. Im Gebet, im Singen, im Musizieren, im Lesen der Bibel begegnen wir Gott. Wir erfahren Wegweisung und Orientierung. Immer wieder denke ich an Momente, wo mich ein Bibelwort besonders angesprochen hat, einen neuen Impuls gegeben hat und eine neue Kraftquelle für den Alltag. Das ist die Freude an der Gemeinschaft mit Gott und wir wollen diese Schätze entdecken, die Gott uns schenkt, auch in den Gottesdiensten, in den Predigten, im Lobpreis und all diese Dinge. Grund, sich zu freuen an der Gemeinschaft mit Gott. Und schließlich, ein fünfter Grund, David freut sich über die Ewigkeit, die bereitet ist. Es gibt hier diesen Vers 10, müssen wir einen Moment drüber nachdenken. Der Psalmist schreibt, denn du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Zunächst einmal ist dieser Vers eine Vergewisserung dafür, dass Gott das Leben beschützt. David hat an vielen Stellen seines Lebens ganz besondere Erfahrungen der Bewahrung Gottes erlebt. Vor den Feinden, vor König Saul und für andere Ereignisse, wo Gott sein Leben beschützt hat und bewahrt hat. Und da macht sich David sich dessen bewusst, dass Gott unser Leben in seinen Händen hält. Und er schützt unser Leben und trägt es. Aber dieser Vers sagt noch viel, viel mehr als nur dieses Leben jetzt hier auf der Erde. Es wirft einen Blick in die Zukunft. Und bezeichnenderweise haben die ersten Christen diesen Vers verstanden als ein Hinweis auf eine Prophetie für die Auferstehung von Jesus Christus. Petrus hält in seiner Pfingstpredigt, Apostelgeschichte 2, den Juden eine Predigt und er legt auch das Schriftwort des Alten Testamentes aus und sagt schon, König David hat von der Auferstehung Jesu Christi gesprochen und das sehen wir in diesen Tagen, dass der Herr auferstanden ist. Und auch Paulus zitiert dieses Wort aus Psalm 16 in seiner Predigt in Apostelgeschichte 13 in der Synagoge von Antiochia und macht dort deutlich folgende Argumentationsweise, David ist ja gestorben. Er war ja in der Grube praktisch ins Grab gekommen. Aber die Erfüllung dieses Wortes kommt von einem neuen David, nämlich von Jesus Christus, dem Sohn Davids, der eben nicht im Grab geblieben ist, sondern der nach 3 Tagen auferstanden ist und lebt. Und damit ist das eine alttestamentliche Vorhersage, 1000 Jahre vor Jesus, die Hinweis auf die Auferstehung des Herrn. Jesus ist nicht im Grab geblieben. Der begründet die Auferstehung auch für uns, dass wir am Ende unseres Lebens hinüberwechseln können in das Reich Gottes und einen neuen Leib bekommen und auferstehen und dass wir in unserer Persönlichkeit bleiben und vor Gott stehen, einen neuen Leib bekommen und damit auch die Hoffnung der Auferstehung haben. Der Tod ist nicht einfach das Aus. Der Tod ist kein Punkt, sondern für Christen ist der Tod ein Doppelpunkt, das Hinübergehen in Gottes Ewigkeit. Viele Menschen haben da keine Antwort, was nach dem Leben kommt. Die einen sagen, Klappe zu, alles erledigt. Die anderen verdrängen dieses Thema völlig. Man darf darüber nicht reden, über den Tod. Es wird tabuisiert. Und da gibt es andere, die haben irgendwelche Reinkarnationsspekulationen oder was auch immer. Aber es ist keine wirkliche Hoffnung. Was die Bibel uns verheißt als Christen, das ist wirkliche Hoffnung. Wir werden einen neuen Leib bekommen. Wir werden eines Tages vor unserem Herrn stehen und werden Gemeinschaft haben mit allen, die an Jesus Christus glauben. Der Tod ist eine Wirklichkeit und dem muss man sich stellen. Ich möchte uns ein Beispiel nennen von einer Person des öffentlichen Lebens, die diesen Glauben bezeugt hat. Vielleicht hat man das gar nicht so gewusst, aber doch ein Bekenntnis des Glaubens einer Person des öffentlichen Lebens. Ich möchte einen Politiker erwähnen, Hans-Jochen Vogel. Er starb vor etwa 3 Monaten, am 26. Juli, im Alter von 94 Jahren. bedeutender Politiker der Bundesgeschichte, der die 70er, 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre maßgeblich geprägt hat, als Bundesminister, als SPD-Vorsitzender. Dabei geht es mir nicht um Parteipolitik. Ich nenne dieses Beispiel, weil das jetzt ziemlich aktuell ist, etwa 3 Monate her, dass er gestorben ist. In der Öffentlichkeit war es nicht so bekannt, aber er hat in einigen Interviews sich ganz deutlich, ganz entschieden, zu seinem persönlichen Glauben bekannt und auch zur Hoffnung auf die Auferstehung und ein Leben nach dem Tod. Und darum möchte ich einige Worte aus diesem Interview, das er mit Peter Hane und mit Günther Klempnauer einige Jahre vor seinem Tod gegeben hatte, uns zitieren. Vogel sagt: Ich bin überzeugt von der Existenz Gottes. Das gibt mir den Halt und die Orientierung, die ich für mein Leben brauche. Dass Menschen Überzeugungen haben, halte ich für wünschenswert, ja für notwendig. Andernfalls sind sie der Gefahr der Beliebigkeit ausgesetzt oder sie erliegen dann auch ohne jeden Widerstand einfach dem ökonomischen Prinzip, demzufolge allein das materielle Ergebnis entscheidet. Überzeugung heißt, ich habe gewisse Vorstellungen davon, was richtig oder falsch ist und warum das so. Und dann wird in diesem Interview Hans-Jochen Vogel die Frage gestellt: Was bedeutet Ihnen in dieser Zeit Ihr christlicher Glaube? Und er antwortet: Wenn man selber am Ende seines Lateins ist, sehnt man sich nach einem Halt. Meine Vorstellung von einem persönlichen Gott habe ich des Öfteren als den archimedischen Punkt meines Lebens bezeichnet. Bei allem, was du tust, bedenke, dass du nicht die letzte Instanz bist. Es gibt eine höhere Instanz, vor der du dich zu verantworten hast. Dabei half mir ein Choralvers von Paul Gerhardt. Auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herz betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Da zitiert er Paul Gerhardt mit einem bekannten Kirchenlied, das vielen eine Ermutigung ist. Und dann wird eine weitere Frage gestellt. Für Christen ist der Tod nicht die Endstation. Worauf gründen sie ihren Glauben an ein Leben nach dem Tod? Hans-Jochen Vogel antwortete in diesem Interview: Ich leite ihn aus dem Evangelium ab. In anschaulicher Weise wird die Auferstehung Jesu von den Toten bezeugt. Daran glaube ich. Nach der Bibel ist jeder Mensch das Ebenbild Gottes, ein göttlicher Funke, ein Argument dafür, dass das Leben mit dem irdischen Tod nicht vollständig endet. Ich finde das mutige, klare Bekenntnisworte eines Politikers. Und ich wünschte mir, dass noch mehr Menschen in der Öffentlichkeit so diesen Glauben bekennen können. Wir jedenfalls sind gefordert und gerufen, durch unser eigenes Glaubenszeugnis, durch die Freude, die wir ausstrahlen, und sicher auch durch das Wort, das wir unseren Mitmenschen sagen, über den Grund unseres Glaubens und über die Freude, die das auslöst, dass wir eine Zukunft haben, dass wir Gewissheit haben, was in diesem Leben alles passieren wird und vor allem, wo auch unser Leben hingehen wird. 5 Gründe der Freude habe ich uns vor Augen gestellt nach Psalm 16. Wir erleben Freude, weil Gott das Zentrum ist. Wir erleben Freude an der Gemeinde. Wir erleben Freude über das Geschenk des Glaubens. Wir erleben Freude in der Gemeinschaft mit Gott. Wir erleben Freude über die Ewigkeit, die uns David schließt den Psalm mit dem 11. Vers. Du tust mir kund den Weg zum Leben, vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten.